Gude und herzlich willkommen zu Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind zurück aus der Länderspielpause mit dem 10. Spieltag für euch.
Nie mehr Erste Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr Erste Liga.
Gude, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Chris, ich bin zurück aus dem Urlaub und ich habe heute wieder den guten Marc an meiner Seite. Gude, Marc.
Grüß dich, Chris. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast einen ordentlichen Urlaub verbracht.
Ja, sehr. Ich habe mir mal ordentlich an der Nordsee den Kopf frei blasen lassen. Und also war erholsam. Vor allem auch einfach mal wirklich so komplett abzuschalten. Und ich meine, dann hat mir die Liga ja sogar noch den Gefallen getan und in meiner zweiten Urlaubswoche quasi eigentlich Länderspielpause gemacht.
Ich habe mich schon gefragt, ob die Leute sich wohl fragen, ob nie mehr Erste Liga, nie mehr Erste Liga wird, weil wir nicht mehr erscheinen.
Nee, aber es war halt einfach nichts zu tun. Und wir hatten einfach mal gedacht, okay, wir nutzen mal die Auszeit für eine kleine Pause. Ansonsten geht's dir auch gut?
Mir geht's gut soweit auf jeden Fall.
Was macht die Kunst? Die Kryptokunst.
Das wäre sicherlich ein Thema für eine andere Folge. Man macht so seine Baby-Steps, würde ich sagen.
Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach auch mal direkt loslegen. Der Spieltag ist ja lang und wir gucken aber erst noch mal ganz, ganz kurz zurück auf den 9. Spieltag. Magst du uns da vielleicht noch mal kurz auf den aktuellsten Stand bringen? Wie gingen denn die Spiele aus?
Ja, am Freitag haben wir losgelegt. Da konnte Werder Bremen sich mit 13-0 gegen den 1. FC Heidenheim durchsetzen. Erzgebirge Aue hat sich mit 1-1 vom HSV getrennt. Das Spiel, wow, aus Auer Sicht, ich glaube, eine einzige Katastrophe. Das Eigentor von unserem Luxemburger Kollegen Karlsson vom Dach da in der letzten Minute, das war schon Slapstick, ist da schon gar keine Bezeichnung mehr für gewesen, glaube ich. Hast du es gesehen?
Ja, ja.
Boah, der Junge musste erstmal aufgebaut werden und verständlich wieso. Samstag ging es weiter. Kiel hat zu Hause 0-2 gegen Rostock verloren. Düsseldorf hat 2-3 gegen den SC Paderborn verloren. Mausgrau. Ja, in Regensburg hat 2-2 gegen Karlsruhe gespielt und der 1. FC Nürnberg und Hannover haben sich 0-0 getrennt. Was ging denn am Sonntag ab, am Tag der Deutschen Einheit, Chris?
Ich habe den Tag der Deutschen Einheit komplett verpennt, weil ich nicht gerallt habe, dass an einem Sonntag Feiertag ist. Egal. Am Feiertag hat der FC Schalke 04 13-0 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. St. Pauli konnte sich ebenfalls mit 13-0 aber gegen Dynamo Dresden durchsetzen. Und dann gab es nochmal so ein richtiges Highlight, nämlich das 6-1 von SV Darmstadt gegen den SV Sandhausen. Böse Klatsche für die Sandhausener. In der Tabelle, wie sieht es denn da aus, Marc? Was hat sich denn da jetzt getan?
Auf Rang 1 haben wir neuen Spitzenreiter, nämlich den FC St. Pauli jetzt mit 19 Punkten, dahinter Jan Regensburg mit 18 Zählern und auf Rang 3 den SC Paderborn mit 17 Zählern. Und wenn wir unten in den Tabellenkeller schauen, da hat sich eigentlich nicht viel getan. Der SV Sandhausen behauptet weiter mehr oder weniger den Relegationsrang auf Rang 16 mit 7 Punkten. Darunter jetzt Erzgebirge Aue mit 4 Punkten. Die sind vorbeigesprungen am FC Ingolstadt ebenfalls mit 4 Punkten. Aber Ingolstadt ein Torverhältnis von 6-23 im Gegensatz zu Aue von 6-16.
FC Erzgebirge Aue immer noch ohne Sieg in dieser Saison.
Korrekt. Und niederlagenlos ist nur noch der erste FCN. In der Liga.
Richtig. 9 Spiele jetzt in der zweiten Liga ohne Niederlage. Bringen wir uns doch nochmal aufs Update. Die 11 des Tages vom Kicker. Wer ist denn da so drin gelandet?
Ich schaue mir einfach mal den Defensivverbund an. Da ging es los mit Kolke im Kasten vom Hansa Rostock. Dann in der Verteidigung geht es weiter mit Friedl von Werder Bremen, Medic von St. Pauli, Gonter von Aue und als Rechtsverteidiger mehr oder weniger Khaled Naray von Fortuna Düsseldorf. Dann im Zentrum haben wir Aremu von St. Pauli und die Offensivabteilung darfst du gerne vorstellen.
Hier haben wir vom KSC Vanicek, der schon zum zweiten Mal dabei ist, und Goller von SV Darmstadt 98. Mit Darmstadt geht es dann auch im Sturm weiter. Das aktuell beste Sturmduo der zweiten Liga, würde ich behaupten, Luca Pfeiffer und Philipp Tietz. Beide wieder in der Startelf, beziehungsweise Elf des Tages. Und abgerundet wird das von Michel vom SC Paderborn. Der auch Spieler des Spieltags wurde vom Kicker. Genau, dann würde ich sagen, wir haben den 9. Spieltag so ein bisschen jetzt Revue passieren lassen. Gucken wir doch einfach mal, was am Freitag, den 15. losgeht. Anstoßzeit 18:30. Wer spielt denn zuerst?
Da geht's mit einem richtigen Leckerbissen und einem Kracher los, nämlich dem SC Paderborn zu Hause.
Ich würde ja sagen, das heimliche Spitzenspiel eigentlich.
Gegen Jahn Regensburg. Das könnte das Spiel am Samstagabend sein. Das hat man wohl vor der Saison nicht so ganz eingeplant, dass das hier eine Top-Partie wird. Aber wie gesagt, dritter Paderborn gegen Regensburg, zweiter. Paderborn zu Hause, da haben sie natürlich nicht den Vorteil von den grauen Jerseys hier, aber Regensburg auswärts auch eine gute Sache. Direkt Vergleich von beiden Teams, dreimal an Paderborn gegangen, einmal unentschieden, zweimal an Regensburg. Ja, Paderborn hat auf jeden Fall in Düsseldorf, glaube ich, ein Ausrufezeichen gesetzt mit diesem Auswärtssieg, obwohl sie hatten 1-0 geführt. Dann waren sie 2-1 ins Hintertreffen geraten durch zwei Tore von Hennings und konnten dann durch Michel und Platte nochmal das Spiel drehen. Also da auf jeden Fall auch wieder ein guter Achtungserfolg für den SCP. Ja, und Regensburg gegen Karlsruhe, die haben sich ein bisschen schwer getan, Chris, oder?
Ich finde, sie haben eine couragierte Leistung gezeigt gegen den KSC und haben sich, finde ich, dann, lagen ja 2-0 hinten und man hat eigentlich gesagt, das Spiel ist gegessen, haben dann aber wirklich mit einer, ja, sich gegen die Niederlage gestemmt. Anders kannst du es einfach nicht sagen. Und was, ja, das Spiel ging dann 2-2 aus. Albers hat noch den Elfmeter bekommen. Nach einem Handspiel von, oh Gott, wer war's? Kobalt. Kobalt hat den Ball an die Hand geschossen bekommen. Daraufhin gab es dann Elfmeter. Und keine 2 Minuten später war der Ball dann schon wieder im Kasten. Da hat nämlich Gimbern per Kopfball nach einer Ecke von Elvedi das Ding eingenetzt. Und ja, so 2-2 ausgegangen. Ich glaube, bei Karlsruhe, die haben da schon fest mit einem Auswärtssieg gerechnet, vielleicht ein bisschen zu sehr gepennt. Und der Anschluss war dann, uff, kein Wachmacher, sondern eher nochmal, oh Gott, das wird nochmal eng.
Was ich bei KSC in dem Spiel ganz interessant finde, ist, normalerweise hast du es ja eigentlich mal so, dass du mal, ich sag mal, eine gute und eine schlechte Halbzeit spielst. Der KSC hat aber in der 14. Minute das 1-0 gemacht, in der 51. das 2-0. Also eigentlich hat man quasi jeweils relativ früh in der Halbzeit quasi gescored, um dann das Ganze eigentlich in gute Bahnen zu lenken, sage ich mal. Und dann doch noch so ein bisschen rausgeflogen innerhalb von ja, 2-3 Minuten. Und das, nachdem man, also 5 Minuten, nachdem man selber einen Treffer macht, in 3 Minuten quasi das Ganze außer Hand zu geben, das ist schon, ja, lässt ein paar Fragezeichen sicherlich. Aber gut, soll es nicht um den KSC gehen. Wie gesagt, wir reden hier von Paderborn gegen Regensburg. Generell natürlich ein Top-Spiel. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Beide Teams wirklich gut unterwegs. Auch Kwasniok in Paderborn hat sich da wirklich gut eingefunden. Sven Michel ist vollen Lobes für seinen Trainer. Und ja, über Selim Begovic bei Regensburg brauchen wir, glaube ich, momentan auch nicht diskutieren. Also wirklich eine Partie bei beiden Mannschaften, sicherlich viel Potenzial auf dem Platz, was auch das offensive Spiel geht, was die Gestaltung von so einer Partie angeht. Und ich freue mich ja eigentlich auf ein schönes, ansehnliches Spiel.
Ich glaube, das werden wir auch sehen. Also ich glaube wirklich, dass es ein offener Schlagabtausch zwischen beiden wird, weil ich vermute mal, dass Regensburg Paderborn viel kommen lassen wird. Wird dieses aggressive, brutale Pressing direkt vorne angehen, um dann halt eben mit dem schnellen Konterspielern zu kommen. Und ich sag dir, im August saßen wir noch da und wir haben gesagt, Jahn Regensburg, die steigen sicher ab. Krass, einer der sichersten Abstiegskandidaten. Ich hätte nie, wirklich nie für möglich gehalten, was die aus diesem Kader rausholen. Also ich find's schon krass und daran anschließend würde ich auch gleich mal meinen Tipp sagen für das Spiel. Ich glaube nämlich auch, dass Jahn Regensburg auswärts 2-1 gewinnt gegen Paderborn, weil die nicht im Mausgrau spielen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also für mich ist ja auch alles möglich, von einem Auswärtssieg von Regensburg, von einem schönen torreichen Unentschieden zu einem Heimsieg für Paderborn. Alles immer relativ knapp, würde ich sagen. Ich glaube, wir sehen jetzt hier so kein 3-0 auf keiner Seite irgendwie. Ich würde tippen, dass Paderborn das Ganze hier jetzt mal zu Hause behält mit einem 2-1 und Regensburg so ein bisschen jetzt diese Mentalitätsfrage so ein bisschen gestellt bekommt. Tabellenführung abgegeben, mit Zweiter kann man sich dann wirklich behaupten beim Tabellendritten. Wird spannend. Ich werde auf jeden Fall den Jahn verfolgen und natürlich den SCP auch. Ich freue mich.
Gut, dann kommen wir mal zum zweiten Spiel am Freitag. Da trifft nämlich Hannover 96 auf dem FC Schalke 04, der 13. gegen den 4. Und an dem Tag kann was ganz Besonderes passieren. Marc, willst du uns nicht mal aufklären?
Es kann was Besonderes passieren, nämlich Simon Terodde, der hat jetzt 153 Treffer in der zweiten Bundesliga erzielt, ist gleichgezogen mit dem ehemaligen, alleinigen Rekordhalter Dieter Schatzschneider und kann jetzt am kommenden Wochenende halt das Ganze, ja, auch als alleiniger Rekordhalter halten, indem man 154. Treffer macht. Interessanterweise ist der genannte Schatzschneider ein Hannoveraner und das Spiel findet in Hannover statt. Also ich bin mir fast sicher, dass er im Stadion sein wird und sich das Ganze auch angucken wird. Und ich glaube auch, dass er sicherlich Simon Terodde auch mal persönlich gratulieren will. In den Medien hat er das schon getan. Da hat er schon gesagt, er zieht den Hut vor Simon, vor der Leistung in dem modernen Fußball, so viele Tore zu machen. Und das wird auf jeden Fall eine Sache, die man neben dem Platz so ein bisschen sicherlich begutachten wird.
Ich glaube es auch. Das wird ziemlich interessant sein, weil du wirst die Kamera hundertprozentig, wenn bekannt ist, dass Schatzschneider im Stadion ist und Terodde macht seine Bude, wird die Kamera auf Schatzschneider draufgehen. Der übrigens, ich glaube, wenn ich nicht recht noch erinnere, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, 160 Spiele für Hannover gemacht, 131 Tore und ist auch, glaube ich, Rekordtorschütze von Hannover. Und dementsprechend ja wirklich eine Vereinslegende ja dort auch.
Das spricht dann noch mehr dafür, dass er halt vor Ort sein wird.
Eben. Kommen wir aber mal aufs Spiel am Wochenende. Hannover gegen Schalke. Fangen wir mal an. Hannover, die haben sich 0-0 gegen Nürnberg getrennt. Da muss man einfach mal sagen, Hannover war komplett von der Rolle in dem Spiel. Hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden, hatten Glück, dass das Tor von Kraus in der 66. nicht gegeben wurde.
Ja.
Und hatten dann noch Glück, dass Dove dann sehr, sehr hart bestraft wurde und Schiri Tobias Reichel quasi Hannover zumindest das Unentschieden auf dem Silbertablett angeboten hat, weil Donovan viel zu hart mit dieser gelb-roten Karte bestraft wurde in der irgendwas 70. Minute, 60.
Ja, ich glaube 80. war es oder 79. kurz vor Schluss, irgendwie in die Richtung auf jeden Fall. Also da wäre sicherlich nochmal so ein bisschen so eine Art Powerplay möglich gewesen von Nürnberg, die natürlich weiter hätten gerne zu Hause gepunktet und dreifach gepunktet. Hannover, wie gesagt, immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen dieses Jahr. Schauen wir auf Schalke. Die haben sich beachtlich geschlagen. Die haben Ingolstadt ja standesgemäß mit 3-0 besiegt, kann man schon fast sagen. Bülter, Aydin und Terodde haben getroffen. Aydin mit einer schönen Schereneinlage den Ball schön reingeknallt ins Netz. Also sehr, sehr sehenswertes Ding. Auch Terodde wieder natürlich irgendwie ein Tor gemacht nach einer Vorlage von Drexler. Also da Schalke auf einem guten Kurs. Die haben sich mittlerweile auch gut gefangen. Aktuell auf Rang 4. Hannover auf Rang 13. Ich meine, wenn du in der Arena auf Schalke dann halt als jetzt Vierter gegen den 18. aus Ingolstadt spielst, ist natürlich auch ein bisschen dankbar die Aufgabe. Schubert, der Effekt, da wird interessant zu sein, ob das noch wirkt. Also ist dann eher eine Sache für das Ingolstadt-Thema, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber so ein Einstand auf Schalke, da kannst du auch sicherlich was Besseres ausmalen. Und Hannover gegen Schalke, das Duell hat es tatsächlich schon 8-mal in der zweiten Bundesliga gegeben. 4-mal ging es unentschieden aus und 4-mal ging es an Schalke. Und das letzte Spiel, Chris, zwischen den beiden ist noch gar nicht so lange her und es hat 2018, 2019 am 27. Spieltag in der Bundesliga stattgefunden. Das finde ich total weird, weil für mich ist Hannover schon gefühlt seit 5 Jahren Minimum ein Zweitligist.
Es ist noch gar nicht so lange her, gell? Aber die sind so direkt ins Mittelfeld der zweiten Liga abgetaucht oder haben sich da so smooth reingefunden, dass es gar nicht so auffällt, dass sie nicht mehr in der ersten Liga sind, aber ja. Zur Schalke kann ich auch wirklich nur sagen, haben einfach genau das gemacht, was sie machen sollten. Sie haben minimalistisch ihren Fußball runtergespielt, haben das Spiel ja nie wirklich abgegeben. Es gab mal eine kurze Drangphase der Schanzer, das war kurz vorm 2-0. Und da hat Schalke aber direkt dann gesagt, hört auf, also das könnt ihr vergessen, 2-0 nachgelegt und dann war das Ding auch vorbei. Also das 3-0 von Terodde war ja nur noch Ergebniskosmetik quasi oder halt ja, aufhübschen der Statistik.
Politur.
Genau. Und dementsprechend, ich glaube auch, dass Gramozis System langsam so ein bisschen reinkommt. Das einzige Sache, wo ich mir bei Schalke gerade noch Gedanken mache, ist, die haben das gleiche Problem wie der KSC. Die springen nur so hoch, wie sie müssen. Und manchmal reicht das einfach nicht, weil dann legt man noch mal eine Latte auf als Gegner und dann springt die Mannschaft nicht mehr so hoch, weißt du?
Ja.
Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was ich beim FC Schalke gerade noch sehe. Und ja, mal gucken, wie das halt geht, wenn jetzt halt eine Mannschaft wie Hannover 96 kommt, die besser mauern kann als Ingolstadt.
Aber ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass Hannover diese Latte auflegen kann, um Schalke aufzuhalten?
Ey, ganz im Ernst, ich hätte bei Hannover auch nicht gedacht, dass die 2-3 gegen Bremen da spielen. Und da haben sie auch super gut gespielt.
Ja, das stimmt.
Also die Mannschaft... Hannover ist für Überraschungen gut. Vom Kern her kann die Mannschaft ja schon was. Das ist ja keine schlechte Truppe. Und da sind es einfach wirklich Tagesentscheidungen. Und gerade wenn du jetzt gegen eine große Mannschaft wie Schalke spielst, die halt quasi runtergekommen sind aus der ersten Liga, die sich eigentlich als fester Erstligist sehen, dass du im Hannovers Mindset natürlich auch irgendwo hast, dass der Verein in die erste Liga gehört.
Ja.
Und dann willst du dich da nicht kleintreten lassen. Und ich glaube, wir werden an dem Tag ein anderes Hannover sehen als gegen Nürnberg.
Meinst du, die Motivation bei Hannover 96 innerhalb der Mannschaft ist höher, quasi den Rekord für Schatzschneider an dem Tag zu verteidigen? Oder tangiert die das nicht?
Das tangiert die überhaupt nicht mehr. Also da, ich glaube, da ist keiner im Kader von Hannover 96, der so mit dem Herzblut an diesem Verein dranhängt, dass er sagen würde, oh nee, also der Rekord muss bei Ding bleiben, bei Schatzschneider.
Außer vielleicht Zieler, ne? Und der steht im Tor.
Ja, naja, ich glaub's nicht. Also ich glaube nicht, dass die das wirklich
tangiert. Bin gespannt, vielleicht sehen wir in der nächsten Woche Zieler in der Mannschaft des Tages mit einer 1,0.
Wäre auf jeden Fall krass. Was sagst du denn als Tipp? Wie geht's denn aus?
Ich glaube, Schalke gewinnt 3-0 auswärts. Und Terodde feiert den Rekord. Ich glaube, das wird für Schalke ein schöner Tag.
Ich glaube, es geht 1-1 aus. Und ich glaube, wir werden ganz lange eine Führung von Hannover sehen. Und Terodde gleich dann in der irgendwas 80., 90. Minute aus. Das wird so richtig so in your face, weißt du?
Hat auch ein Zeug für 90 Minuten Film dann, oder? Der ewige Schatzschneider. Versus Simon Terodde.
Ja, aber wie geil ist das dann einfach von der Story? Ja, du kommst dann zu diesem Spiel und dann ist alle Vorzeichen sind so perfekt und dann wirkt es schon so, als würde der Trainer ihn auswechseln wollen. Aber Terodde weigert sich, weil er sagt, nein, ich mach mein Tor noch. Weißt du? Und dann bleibt er einfach auf dem Feld und dann ballert er das Ding da rein.
Und dann passiert wieder Simon Terodde, in der ersten Minute macht er das 1-0.
Natürlich, es wird genau sowas ausgehen, weil am Ende gewinnt Schalke 7-1. Egal, lass uns zum Samstag gehen. Da gibt es nämlich auch ein paar schöne Partien. Die erste ist vielleicht nicht unbedingt der größte Leckerbissen, denn dort spielt der KSC, der aktuell 10. Platzierte, gegen den 17. gegen Erzgebirge Aue. Die sieglose Mannschaft aus dem Erzgebirge. Fangen wir mal mit Aue an. Die haben ein respektables Unentschieden gegen den HSV geschafft.
Ja, durchaus, weil Messe Guam ist ja auch runtergeflogen. Ich weiß nicht, der ist irgendwie so um die 60. oder so, glaube ich, runtergeflogen mit glattrot.
69.
69. Ja, genau. Also die haben dann doch schon noch eine ganze Zeit lang in Unterzahl gespielt gegen den HSV. Ich meine, klar, Aue war relativ früh in Führung gegangen, 23. Minute. Das war auch das Kacktor des Monats, wenn nicht das Eigentor noch gekommen wäre. Jonic wurde, glaube ich, angeköpft von David an den Hinterkopf. Und von Jonic Hinterkopf ist der Ball dann reingegangen bei Heuer Fernandes. Und dann kam halt das Karlsson-Eigentor in der 94. Minute. Also sowas habe ich selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das ist schon kurios. Das war schon so auf Robert Pipliza-Niveau. Weißt du, so ich versuche den Ball aus meinem eigenen Tor rauszuköpfen und köpft ihm im Hinterkopf voll rein.
Also es hätte das Ganze nur getoppt, wenn er den Ball irgendwie in die Hand genommen hätte oder so.
Was? Fußball? Muss ich den Ball nicht werfen? Egal. Ja, also bei mir war es auch so, ich habe das 1-0 war schon super kurios. Danach hat man den Park the Bus eingestellt, wie man bei FIFA sagen würde. Und ja, bis zum 69., wo dann Mesegum aus irgendeinem Grund Kittel einfach mal voll eine hinten reingegeben hat. Also warum? Komplett unnötig, da so einzusteigen. Und ja, dann hat man es halt der Mannschaft keinen Gefallen getan, musste noch 21 Minuten ja, zu 10 weiterspielen, zu 10 weitermauern und dann kam halt noch dieses Ding von Karlsson.
Aber kein schönes Spiel vom HSV auch nicht. HSV, wie gesagt, ist wieder vielleicht gar nicht hier so richtig angebracht, aber die haben sich auch nicht wirklich auszeichnen können.
Nee, absolut gar nicht. Irgendwas wollte ich gerade dazu noch.
Glaubst
Was du? Denkst du, wie lange braucht Aue, bis sie noch einen Sieg einfahren? Wird es gegen Ingolstadt klappen oder vielleicht gegen Hannover am 11. bzw. 12. Spieltag?
Ja, zwei Kandidaten, wo es auf jeden Fall klappen könnte. Also wo es nicht klappt, glaube ich, ist beim KSC jetzt am kommenden Wochenende. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. KSC ist ja auch so eine Truppe, die können auch ganz gut mauern, wenn sie das wollen und dann vorne effizient sein, wenn sie das wollen. Wobei es hier interessant wirklich wird, ob der KSC auch gegen so eine Mannschaft wie Aue effizient sein kann. Also der KSC hat Waffen in der Offensive, aber sind die wirklich so scharf, dass man auch gegen so eine absolute Mauertruppe da irgendwie sich durchbeißt und da wird es dann sicherlich auch ein bisschen drauf ankommen, wie zum Beispiel Vanicek performt im Mittelfeld beim KSC, der war jetzt die letzten Wochen mehr so ein bisschen so, ja, so ein Standout-Player, glaube ich, kann man schon sagen, also hat da so ein bisschen die Blicke auf sich gezogen, auch mit dem Tor auf Schalke, wo der Sieg für den KSC dann eingetütet wurde. Hofmann momentan so ein bisschen unterm Radar unterwegs, aber ich bin mir sicher, dass der auch wiederkommen wird und ja, alles in allem sind die Vorzeichen, es tut mir wirklich leid, dass es immer bei Aue immer wieder dieselbe Perspektive quasi geben muss, aber ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen, wie man beim KSC bestehen will. Also wenn hier ein Unentschieden zustande kommt, das könnte ich nachvollziehen, vielleicht ein 0-0, 1-1, sowas. Ich glaube aber, der KSC setzt sich hier mit 1-0 knapp durch.
Ich bin tatsächlich eher bei einem ziemlich eindeutigen 3-1 für den KSC. Ich glaube, dass Augsburg will aufmachen, wird aber halt nicht klappen, weil ja, ich glaube einfach nicht, dass das Erzgebirge Aue irgendwie groß spielen kann. Bei Karlsruhe, was du eben angesprochen hast, der KSC hat sich die Saison tatsächlich gegen diese tiefstehenden, mauernden Mannschaften schon schwer getan. Das haben wir ja schon gesehen, dass da einfach die Kreativität fehlt. Ich glaube allerdings, dass Marvin Wanicek aktuell gerade so eingespielt ist und so hervorsticht, dass er das, glaube ich, aktuell gerade ganz gut kompensieren kann. Und wir einfach ein Erzgebirge sehen, was recht schnell auseinanderbricht und dann noch ein Ergebnis-Kosmetiktor macht, weil der KSC wieder pennt.
Bin mal gespannt. Also Trainer Eichner hat seinen Vertrag ja gerade verlängert, damit man dann auch sehen, ob er das jetzt quasi so ein bisschen nochmal bestätigen kann oder ob dann so ein bisschen diese, ja, diese Comfortzone so ein bisschen eintritt, dass man jetzt erstmal nicht mehr quasi den Druck hat, irgendwie sich zu empfehlen. Weiß ich nicht, ob das irgendwie einen Effekt hat. Mal schauen.
Gut, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Der erste FC Heidenheim empfängt den neuen Tabellenführer FC St. Pauli. Das Spiel gab es insgesamt jetzt 14 Mal in der zweiten Bundesliga. 7 Erfolge für Heidenheim, 2 Unentschieden, 5 Siege für den FC St. Pauli. Das letzte Mal, wenig überraschend, letzte Saison, da 2 Siege für den FCSP. Beide Spiele sehr torreich, 3-4 und 4-2 ausgegangen. Meinst du, wir sehen so ein Torreigen jetzt auch wieder dieses Wochenende?
Das kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen, weil ich glaube, da wird Frank Schmidt was gegen haben aus der letzten Saison. Diese 8 Gegentore gegen Pauli werden ihn sicherlich gefuchst haben. Und Frank Schmidt übrigens auch ebenfalls den Vertrag verlängert bis 2027. Wenn er das durchhält, ist er 20 Jahre im Amt beim ersten FC Heidenheim. Holy shit, also das wäre eine krasse Leistung. Drücken wir ihm die Daumen, dass der ewige Schmidt dann noch ein bisschen weiter am Ruder, am Lenker bleibt in Heidenheim. Und ich, wie gesagt, er hat, glaube ich, gelernt aus der letzten Saison, dass er sich 2-mal hintereinander 4 Tore einfängt von Pauli. Das, also das kann ich mir beim besten Willen nicht, beim besten Schmidt nicht vorstellen.
Ja, aber dann musst du mal sehen, dass sie sich jetzt gerade 2,5 Dinger quasi gegen Bremen wieder gefangen haben, wo Heidenheim auch nicht so gut aussah. Und ich finde, auch wenn Heidenheim auf dem 6. Platz steht, das ist keine Frage, die Mannschaft performt gut, aber sie performt auch sehr wechselhaft.
Ja, bin ich bei dir, aber glaubst du nicht, dass ein 3-0 in Bremen eher ein Indiz dafür ist, dass du gegen Pauli nicht wieder viele Gegentore kriegst? Ich glaube, der Augenmerk liegt da extrem drauf, dass man diese vielen Gegentore nicht mehr haben will. Aus der letzten Saison schon nicht und auch aus dem Bremen-Spiel nicht. Also, wenn das nochmal passiert für Heidenheim, dann musst du halt die Abwehr auch hinterfragen, definitiv.
Ich glaube, der einzige Grund, wenn es nicht passiert, ist, dass Heidenheim zu Hause spielt und St. Pauli das Millerntor fehlt.
Ja, das Millerntor haben sie auf jeden Fall dominiert gegen Dresden. Also was anderes kann man da, glaube ich, nicht zu sagen. 3-0 gegen Dresden gewonnen. 19-8 Torschüsse in der Partie. Haben nach 2 Minuten schon 1-0 geführt, dann quasi in der Schlussphase mehr oder weniger erst das 2- und 3-0 nachgelegt, aber trotzdem das Ganze mehr oder weniger dann schon souverän gewonnen. Ja, um Dresden hat sich gut geschlagen, aber auch hier hat es hier nichts verloren.
Übrigens, kleiner Funfact, Buchtmann stand nach 614 Tagen zum ersten Mal wieder in der Startelf des FC St. Pauli.
Und hat getroffen nach 2 Minuten.
Ich würde sagen, der hat mal gezeigt, dass er den Startelf-Einsatz verdient hat, oder?
Ja, kann man sagen, ja.
Für mich muss ich einfach sagen, St. Pauli ist auch eine Riesenüberraschung für mich. Also nicht Riesen im Sinne von wie Jan Regensburg, ja. Aber die Art und Weise, wie St. Pauli spielt, wie sie sich momentan präsentieren und wie sie tatsächlich es irgendwo geschafft haben, diese Form aus der Rückrunde der letzten Saison jetzt in die neue Saison schon mit reinzunehmen, finde ich echt beachtlich. Und St. Pauli ist so ein Kandidat, wenn sie das halten, keinen Verletzungspech haben. Und ich meine, wir haben hier, wir sehen ja die Verletztenbank quasi, wie lang die noch ist. Da kommt auch noch mal Qualität nach, die den Kader wieder in der Breite verstärkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Pauli sich da oben jetzt ein bisschen festzecken wird.
Ja, da hatte Yannick ja vor der Saison quasi so ein bisschen gemunkelt, Pauli wäre für ihn Kandidat. Da habe ich über ihn gelacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber momentan, wir reden hier auch immerhin von 9 Spieltagen, also wir gehen schon dahin, dass man sagt, hier nach 10, 11, 12 Spieltagen ist es vielleicht gar keine Momentaufnahme mehr, schon so ein Trend. Ja, vielleicht gibt es in Hamburg bald wieder Erstliga-Fußball. Fragt sich nur wo.
Das wäre wild. St. Pauli in der ersten, der HSV in der zweiten. Ui, das würde den Hamburgern nicht gefallen. Was ist denn dein Tipp für die Partie?
Ich glaube tatsächlich, dass wir ein 2-2 sehen werden. Keine vier Tore von Pauli, aber 2. Und aber auch 2 von Heidenheim, weil die offensiv immer für was gut sind. Ja, das ist auch so eine schöne Partie, die wahrscheinlich gar nicht so schön wird und dann im Endeffekt viel verspricht, aber wenig hält.
Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Es wird lange, lange eine 1-1 stehen und St. Pauli wird 2-1 aber das Ding gewinnen. Gut. Die dritte Partie am Samstag. Es reißt nicht ab mit Spitzenspielen. Der erste FC Ingolstadt, der Tabellenletzte, trifft auf die salzige Truppe aus Kiel. Holstein Kiel. 15. Platz. Jetzt dann, glaube ich, das erste Spiel mit Neutrainer Marcel Rapp bei Kiel.
Ja.
Die haben nämlich bei der letzten Partie noch mit Interimstrainer Bremser gespielt, haben sich dort im Ostsee-Duell eine 2-0-Schlappe gegen Hansa Rostock eingefahren. Wobei, Schlappe kann man natürlich nicht wirklich sagen. Man muss einfach sagen, Kiel hat gut gespielt. Aber das ganze Problem, was wir auch in der Vorbesprechung schon prognostiziert haben, keine Kreativität nach vorne, keine Durchsetzungskraft, was da vorne im Sturm angeht und dementsprechend vollkommen verdient eigentlich auch gegen Hansa Rostock verloren.
Ja, da hatte Holstein Kiel so ein bisschen Bremse am Bein. Der musste einfach sein. Also Verhoog hat 2 Tore gemacht für den FC Hansa in der 32. und 35. kurz hintereinander weg. Also da war das Ding dann auch gegessen. Ich glaube einfach auch bei so einer Truppe mit Interimstrainer, wenn du dann innerhalb von 3 Minuten da so 2 Gegentore kriegst gegen den Mitabstiegskandidaten, ich glaube, da kannst du da einfach einen Haken dran machen. Obwohl Kiel, wie du schon sagst, die waren das bessere Team. Und dann verlierst du so ein Spiel trotzdem. Das ist halt, so ist es Fußball. Man sagt, hast du Scheiße am Schuh.
Ja, du siehst, ich gucke jetzt mal gerade auf die Statistik. Wir haben 14-7 Torschüsse für Kiel. Rostock ist 116 Kilometer gelaufen, 116,3 im Gegensatz zu 115,05 bei den Kielern. Kiel hatte 612 gespielte Pässe zu 259 auf Rostocker Seite. Eine 84-prozentige Passquote, 71% Ballbesitz. Also man sieht im Spiel schon, dass Kiel wirklich die Mannschaft war, die den Drücker hatte. Aber was bringt, das ist so dieses typische Problem, was die deutsche Nationalmannschaft auch ganz lange hatte, so dieses, man hat den Ball, aber hat ihn eigentlich nur hin und her geschoben und keiner wollte die Verantwortung übernehmen, mal was vorne kreativ zu machen. Und genau das ist das Problem, was Kiel gerade hat. Und ich frage mich, wie willst du das mit einem Trainer lösen, der jetzt gerade von den TSG, also von der TSG Hoffenheim, von den A-Junioren kommt? Ist das wirklich der Weisheit letzter Willen?
Na, die Frage ist halt jetzt in Kiel so ein bisschen, ob man die Saison schon abgeschrieben hat, mehr oder weniger. Also nach unten hat man sie hoffentlich noch nicht abgeschrieben, weil da sollte man auf jeden Fall die Augen noch haben, weil das kann dann auch ganz schnell mal böse enden mit einem Schiffbruch quasi. Ja, ist die Frage, willst du den Trainer entwickeln? Kannst du den entwickeln? Wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach gehabt. Achtung, FC Ingolstadt, Roberto Petzold, Jugendbereich, ja, schön und gut, Jugendbereich, Erfolge eingefahren. Da kannst du dir im Herrenbereich gar nichts von kaufen, weil eine Jugendmannschaft erreichst du im Zweifelsfall nicht so wie eine Herrentruppe. Und gestandene Profis, wir reden ja auch zum Beispiel einfach von Louis Holtby im Kader von Holstein Kiel, der aktuell, glaube ich, noch verletzt ist oder jetzt gerade wieder rangekommen ist. Kannst du diesen Profis was mit auf den Weg geben? Ist halt die Frage, lassen die sich was sagen von dir? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Einstellungsfrage. Kann ich jetzt bei Holtby oder so nicht explizit sagen, will ich auch hier gar nicht irgendwie groß diskutieren, aber auch ein Arp, der einfach so ein Juwel ist, so ein Talent, kann man dem noch irgendwie damit was vermitteln? Das ist halt die Frage. Und wir können ja quasi mal den Schwenk machen auf den FC Ingolstadt. Da sehen wir ja jetzt mit André Schubert einen Trainer, der hat natürlich jetzt gegen Schalke 3-0 auf die Mappe gekriegt. War natürlich auch ein scheiß Einstand, auch ein scheiß Zeitpunkt da einzusteigen. Ich glaube, das muss man schon so sagen. Das ist einfach nur so ein Bonusspiel quasi, was einfach jetzt hinter einem liegt und jetzt kann es losgehen. Ingolstadt wird sich sicherlich auch noch was erhoffen von dem Transfer, von dem Trainerwechsel. Und ich sag mal so, wenn du als 18. Ingolstadt gegen Kiel, 15. mit einem Trainerwechsel, in dich langsam anfängst, Punkte zu sammeln, wann willst du es dann tun? Und deswegen wird das für mich auf jeden Fall auch hier wieder eine Partie to watch, weil es einfach hier, das ist einfach eine elementare Partie, glaube ich, im weiteren Saisonverlauf für Ingolstadt sein kann, beziehungsweise halt auch für Kiel. Wobei ich glaube, der Druck ist mehr bei Ingolstadt, weil wenn die hier verlieren, ja, dann wird es auch mit einem neuen Trainer schon langsam ungemütlich da, glaube ich.
Ingolstadt hat übrigens ein Testspiel gegen den ersten FC Nürnberg während der Länderspielpause jetzt gehabt. Und die Ingolstädter 7-0 haben sie gegen Nürnberg gewonnen. Die haben die komplett auseinandergenommen. Was ist da bitte passiert? Du sagst es gerade schon, es ist eine super undankbare Aufgabe für André Schubert, ein Spiel einzusteigen wie Schalke. Es war genauso beschissen die Situation für Kramotzes, die Schalker zu übernehmen in dieser desaströsen Hinrunde, der letzten Saison. Sie haben ihn trotzdem an ihm festgehalten, sie haben ihm die Zeit gegeben, er hat die Zeit genutzt, quasi sich die Mannschaft schon kennenzulernen und so weiter und hat jetzt halt noch ein bisschen Kredit gehabt. Für André Schubert sehe ich das Spiel gegen Schalke ähnlich im kleineren Rahmen. Das war für ihn ein Testspiel. Das war zu gucken, okay, was habe ich hier eigentlich für ein Material? Weil, dass du nach einer Woche die Mannschaft noch nicht erreichst, nicht kennst, da musst du ein krasser Motivator sein. Aber ich glaube, selbst ein Jürgen Klopp hätte da Schwierigkeiten, da anzustoßen.
Ja, kann gut sein. Also wie gesagt, Holstein Kiel jetzt natürlich dann eine Bewährungsprobe. Danach geht's weiter, weil Ingolstadt muss danach auswärts nach Aue. Also du hast jetzt zwei kritische Spiele für Schubert, glaube ich.
Also im Endeffekt sind das zwei Spiele, die er gewinnen muss. Wenn du nicht da dauerhaft rumtümpeln willst als Tabellenletzter, dann sind das zwei Spiele, wo du mindestens, sagen wir mal, 4 Punkte holen musst. Ein Unentschieden gegen Kiel und ein Sieg eigentlich gegen Aue. Und danach hast du erstmal dann die undankbare Aufgabe, von Dortmund im Pokal auf die Fresse zu bekommen. Schwierig. Ich glaube auf jeden Fall, es wird für André Schubert spannend, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Ingolstadt der Geduldsfaden gerade so ewig lang ist. Also auch mit dem neuen Trainer noch nicht.
Was meinst du als Prognose?
Ich glaube, Kiel gewinnt 2-0.
Ich würde auf einen Sieg von Ingolstadt tippen, weil ich einfach glaube, dass dieser Trainereffekt noch eintreten wird. Tut das nicht, wird es schwierig.
Ja, also hast du ein genaues Ergebnis noch?
2-1 für Ingolstadt.
Okay, dann ist es Topspielzeit hier bei Nie mehr Erste Liga. Samstag, 20.30 Uhr, live auf Sport 1, gibt es einen wirklichen Leckerbissen in der zweiten Liga. Nämlich den 7. Platzierten gegen den 12. Der Hamburger Sportverein trifft auf die Fortuna Düsseldorf. Marc, 56 Mal gab es die Partie schon. Zweimal in der zweiten Bundesliga. Der HSV mit der besseren Bilanz, 25 Siege, 15 Unentschieden, 16 Siege für die Fortuna. Und das letzte Mal gab es das Spiel in der letzten Saison. Da gab es ein Unentschieden und ein 2-1 für die Hamburger. Was glaubst du, wie geht es dieses Mal im Volkspark aus?
Ja, das wird eine spannende Nummer, weil beide Teams momentan nicht so wirklich performen, würde ich mal behaupten. Hamburg natürlich mit ein paar Ergebnissen dabei gehabt, die ganz gut waren. Das Unentschieden jetzt gegen Aue hat sicherlich nicht gerade so gut ausgesehen für den HSV, aber da hat man auch bei Düsseldorf das 2-3 zu Hause gegen Paderborn. Das hat auch gar nicht so gut ausgesehen. Hamburg für mich hier nach wie vor einfach Favorit, weil ich glaube, dass sie schon mit dem Saisonverlauf und der Qualität in der Mannschaft an sich ein bisschen die Nase vorhaben gegenüber den Düsseldorfern. Düsseldorf muss auch übrigens auf Appelkamp und Hoffmann verzichten, weil die noch Covid-19 haben, beziehungsweise Nachwirkungen davon. Also da fallen mit Appelkamp zumindest kreativ schon mal was weg. Hoffmann, der war ja quasi gerade erst wieder da nach seiner Verletzung. Das sind natürlich zwei Ausfälle, die man erstmal verschmerzen muss in Düsseldorf. Ja, Düsseldorf, die werden sich mit der Saison auch irgendwie nicht zufrieden geben bis hierhin, weil wie gesagt, wir haben 9 Spieltage gespielt, der 10. steht jetzt vor unserer Tür, aktuell 12. Platz. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich mit diesen Ambitionen, die man da momentan eigentlich hegt, mit diesem Tabellenplatz anfreunden können. Und auch wenn Hamburg mich jetzt nicht überzeugt hat in Aue, das muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich hier, dass das einfach ein anderes Spiel sein wird, weil Düsseldorf natürlich auch eine Mannschaft ist, die mitspielt, die selber mal ein Spiel aufzieht und die sich nicht nur hinten reinstellt, weil sie allein mit Hennings schon jemanden haben, der auch mal in der Lage ist, irgendwie Gefahr zu erzeugen oder Tore zu erzielen. Es wird ein enger Fight, wird eine knappe Kiste. glaube aber, dass Hamburg sich mit 2-1 durchsetzen kann.
Oh, viele Informationen, auf die ich jetzt anschließen müsste, könnte, aber nicht tue. Ich sage einfach mal meinen Tipp raus. Ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf das Ding 3-2 gewinnt. Das wird ein richtiges Topspiel. Über das Spiel Aue-Hamburg haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. HSV hat sich halt super schwer getan. War jetzt auch nicht so wirklich, wo ich sagen würde, boah, super überlegen in dem Spiel. Also klar, optisch halt überlegen, aber waren halt null kreativ nach vorne. Keine Lösung gefunden. Und hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel gegen Aue verloren hätten. Düsseldorf auf der anderen Seite gegen Paderborn war schön anzuschauen, das Spiel. Man geht mit, man liegt hinten, geht dann 2-1 in Führung und dann kriegt man halt so schnell den Gegentreffer. Ich glaube, da ist ein bisschen verständlich, dass vielleicht einfach in dem Moment dann einfach mal die Luft raus ist. Und da hat man ja auch gemerkt, dann war Paderborn einfach stärker. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem, was Düsseldorf hat unter Trainer Preußer. Ich finde, es fehlt so ein bisschen der Mentalität in der Mannschaft. Und dass die Mannschaft quasi so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, die kämpfen nicht bis aufs Letzte für das Ziel, also sprich den Sieg. Und das steht der Mannschaft immer wieder im Weg und das äußert sich momentan mit dem 12. Tabellenplatz. Warum denke ich, dass man ausgerechnet gegen Hamburg gewinnt? Ich habe immer das Gefühl, dass sobald eine mittelhöhere Mannschaft auf die Top-Mannschaft der Liga trifft, ob das Hamburg sportlich ist, sei dahingestellt. Aktuell sind sie es offensichtlich nicht. Aber sie sind vom Namen mit einer der größten Vereine in der Liga. Und ich glaube, dass das immer eine Riesenmotivation ist, an den Tagen zu scheinen. Und ich glaube, das wird die Fortuna machen, auch wenn natürlich das Fehlen von Appelkamp massiv reinspielen sollte. Und auch Hoffmann, wie du schon sagst, der jetzt wahrscheinlich ja dann von Nedelcu ersetzt werden wird.
Und der war letztes Mal gar nicht gut, ne? Der hat einen ganz schwarzen Tag gehabt.
Der hat einen ganz rabenschwarzen Tag. Also da, ich hoffe, dass, stell dir mal vor, der kommt jetzt voll rein, ist voll engagiert, ja, ist dann überengagiert und ballert einfach mal so eine Blutgrätsche in der 5. Minute raus. Oh, das wär so Katastrophenfall Deluxe, ey. Naja, okay. Du sagst 2-1 für den HSV, ich sag 2-3 für die Fortuna. Ich glaube, damit mache ich meinen Schwager in Spee ganz glücklich. Der hat mir nämlich erzählt, er hat hier schon mal reingehört in den Podcast. Der ist nämlich Fortuna-Fan. Und dementsprechend Grüße an Christoph jetzt hier an der Stelle, falls du reinhörst.
Schöne Grüße.
Gehen wir weiter auf den Sonntag. Da kommen wir nämlich jetzt zur Dampflok SV Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. Warum
das,
Dampflok?
Das 6-1. Geht der Dampflok ab und zu die Kohle aus zwischendrin?
Ich glaube einfach, das sind die Gegner, die einfach zu viel Kohle reinwerfen, weißt du, in den Darmstadt-Kessel.
Die befeuern das.
Ich weiß nicht, was da los ist, aber wenn der Gegner das zulässt, dass Darmstadt die quasi anfängt zu überrollen, dann macht Darmstadt das eiskalt. Und das haben sie auch an diesem Spieltag wieder mit Sandhausen gemacht. Ich meine, 6-1. Das Ding war, nach 2 Minuten hat Tietz die Führung gemacht mit dem Kopf dann nach Kempe. Eswein hat ausgeglichen nach 19 Minuten. Dann war es kurz ein bisschen ausgeglichen, bevor Pfeiffer das 2-1 gemacht hat. Und mit dem 3-1 direkt nach Wiederanpfiff, nach der zweiten Hälfte, wo Luca Pfeiffer sein zweites Tor gemacht hat, da ist dann Sandhausen komplett zerfallen. Da ging gar nichts mehr. Und das ist halt schon bedenklich, wenn eine Mannschaft gerade von einem neuen Trainer übernommen wird. Alles schwarz, das war sein zweites Spiel?
Erstes? Ja, zweites, erst hat er gewonnen, ja.
Sein zweites Spiel. Und dass seine Mannschaft so auseinanderfällt,
zu Hause vor allem auch, ne?
Das ist kein gutes Zeichen hier. Also entweder stimmt da irgendwas überhaupt in der Mannschaft nicht oder also das sieht auf jeden Fall ganz bitter aus, was da bei Sandhausen gerade passiert, finde ich.
Auf die schauen wir gleich nochmal, weil die spielen nämlich noch. Darmstadt, kann man nur sagen, Luca Pfeiffer, krass, also krasser Typ. Ich habe noch die Szene im Kopf, Zirov, übrigens Kapitän von Sandhausen, mit einer 6,0 bewertet im Kicker und Pfeiffer mit einer 1,0. Pfeiffer dreht sich einfach um Zirov drum zu und schließt dann ab. Also unfassbar, wie er ihn da stehen lässt. Aber wenn dein Kapitän, um nochmal zu Sandhausen zurückzukommen, mit einer 6,0 performt, dann brauchst du auch nicht mehr weitersprechen.
Mhm. Ja, aber man muss einfach sagen, er hat ihn wirklich einfach wie so eine Trainingsstange da stehen lassen. Also, dieser Darmstadt-Sturm ist man hat ja gedacht, nach Serdar Dursun, der dann weggegangen ist in die Türkei, ja, hat man gedacht, oh fuck, was passiert jetzt in Darmstadt? Was passiert im Sturm? Dann zaubern die Tietz und Pfeiffer da aus dem Hut, ja, machen ihr Tinder-Match, schmeißen die hin und die beiden, ey, ohne Mist, das ist einfach zu schön, was die da vorne gerade an Toren rausballern. Das ist wirklich schön anzugucken. Und das sag ich als Frankfurt-Fan, ja. Also, geil. Einfach nur Lob gerade an Darmstadt. Ich finde es ziemlich nice. Bremen auf der anderen Seite finde ich eigentlich persönlich gar nicht so nice. Aber die haben sich 13-0 gegen Heidenheim durchgesetzt. Marvin Ducksch, den Transfer, den wir noch so ein bisschen, hat er so viel Sinn ergeben, scheint wirklich zu zünden in Bremen.
Ja, da scheint er das bisschen extra Motivation mitzubringen, was er ja hatte, weil er damals schon mal da gewesen ist. Hat ja, glaube ich, in der Jugend mal irgendwie gespielt oder so in Bremen, konnte sich im Herrenbereich, glaube ich, nie durchsetzen und hat er dann gesagt, es ist so ein Lebenstraum mehr oder weniger, dass er dann da irgendwie nochmal spielen kann. Also, ja, er macht es ordentlich, also muss man schon sagen. Da
alle drei Torbeteiligungen, also quasi das erste Tor vorbereitet, das zweite selbst geschossen, das dritte auch quasi das Eigentor provoziert.
Ja, also da habe ich auch echt momentan nur Mad Props quasi für Ducksch übrig. Also der macht es echt ordentlich und der wertet den gesamten Werder-Betrieb auch so ein bisschen auf im Moment, muss man sagen, glaube ich. Vielleicht kann er wirklich so ein bisschen so ein Zugpferd sein, was den Rest so ein bisschen mitnimmt. Ja, vielleicht ist das Wunder von der Weser ja doch noch nicht ganz ausgeschlossen. Ich will das hier jetzt nicht beschreien, aber momentan performt Werder ja doch ganz gut. Und 3-0 gegen Heidenheim. Heidenheim ist jetzt auch kein Fallobst, das muss man halt auch dazu sagen. Und prinzipiell würde ich Heidenheim sogar stärker einschätzen als Darmstadt.
Oh, weiß ich nicht, gewagte These für mich. Tatsächlich ziemlich gleich, muss ich sagen. Kommen wir einfach mal zum Ergebnis. Was tippst du denn? Weil ich glaube, hier dürften wir uns, glaube ich, ziemlich einig sein.
Das war eben witzig zu sehen. Ich hatte erst hier ein 4-2 drin für Darmstadt. Und dann habe ich gesagt, okay, schon wieder 4 vom Darmstadt, 4 Gegentore für Bremen. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Und habe es in 3-2 geändert. Und das ist ja komischerweise auch genau dein Tipp.
Genau, 3-2. Ich glaube, dass Darmstadt, die werden natürlich nicht so über Bremen hinwegrollen, wie sie es jetzt über 1000 gemacht haben. Aber die... Also die Darmstädter, die spielen einfach momentan einen schönen Fußball. Ich gucke mir das gerne an, was Thorsten Lieberknecht da mit der Mannschaft gemacht hat. Ich finde, die Mannschaft spielt leidenschaftlich und ich, ja, es ist der 8. gegen 9. Platzierte. Das Spiel wird super offen. Ich glaube nicht, dass da große Vorteile auf einer oder auf der anderen Seite hervorstechen werden. Gehen wir aufs nächste Sonntagsspiel. Dort empfängt Dynamo Dresden nämlich den 1. FC Nürnberg. Das Spiel gab es 14 Mal bisher. 6-mal in der Bundesliga, 2-mal im DFB-Pokal, 2-mal in der zweiten Liga. Das letzte Mal im Jahr 2019. Das konnten beide Spiele für die Nürnberger sich entscheiden. Erst das Hinspiel in Dresden mit 1-0 gewonnen. Dann das Heimspiel in der Rückrunde 2-0 gewonnen. Die Nürnberger nach dem 0-0 gegen Hannover. Man dachte eigentlich, ja, die sind da schon so ein bisschen... ja, besser dran, bis Dove dann sich eben diese klasse gelb-rote Karte, ja, bis ihm die eingeschenkt wurde, sag ich mal. Und dann ballerst du in einem Testspiel, kriegst du 7 Tore von Ingolstadt reingeschossen. Wie passt das zusammen? Und vor allem, dass du noch gar nicht verloren hast die Saison.
Ich finde diese Schlagzeile fand ich so überragend lustig. Nürnberger sieht glatt rot. Ja, welcher Spieler hat denn jetzt rot gesehen? Ja, der Nürnberger halt.
Also, ja, aber welcher?
Da waren wohl nur noch 10 Nürnberger auf dem Platz. Ja, also das ist natürlich, also frage ich mich auch, wie das zusammenpasst, da bin ich absolut bei dir. Ich kann mir das einfach nur so vorstellen, dass man das absolut nicht ernst genommen hat, diese Partie. Und dass man vielleicht gesagt hat, Ingolstadt, hier guck mal, wo die stehen in der Tabelle, die kriegen gar nichts auf die Kette. Wir machen da mal hier so ein bisschen lustiges Auslaufen. Und da hat sich Nürnberg dann ein bisschen dran verschluckt, glaube ich.
Ja, anders kannst du es nicht sagen. Die Statistiken spricht ja auch, sage ich mal, zum Hannover-Spiel. Ja, es war auch kein gutes Spiel von Nürnberg da, muss man auch einfach mal sagen. Die waren zwar irgendwie schon die bessere Mannschaft, aber so statistisch mäßig spricht sich das auch nicht aus. Und ich verstehe ehrlich gesagt momentan noch nicht, wie haben die es noch nicht geschafft, noch nicht einmal besiegt zu werden. Und reißt das gegen Dynamo Dresden, die ja 3-0 gegen St. Pauli kassiert haben. Das war verdient. Das war eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe, finde ich. Auch wenn Dresden nicht Ja, Dresden war nicht kacke, aber Dresden war einfach an dem Tag nicht so gut wie St. Pauli, was auch okay ist als Aufsteiger. Aber gegen Nürnberg, glaube ich, wird das schon wieder eine andere Situation. Dann bist du zu Hause im Rudolf-Habig-Stadion und das ist halt so eine, das ist so eine Partie, da schlägt einem eben Fußballherz doch einfach, eben Fußballromantiker quasi das Herz auf, oder geht einem das Herz auf, weil das sind halt zwei so krasse Fanszenen, die hier auch aufeinandertreffen. Und ich glaube, es wird einfach ein geiles Spiel am Sonntag und spannend, aber ich glaube, wir werden ein Unentschieden sehen. Das wird für keine der Mannschaften so richtig befriedigend mit dem 2-2.
Schließe mich mit dem Unentschieden an. Ich habe auch im 1-1 getippt. Die Statistik spricht nicht gerade für Dynamo. Das kann man, glaube ich, hier noch erwähnen. Ein Sieg, 5 Unentschieden, 8-mal erster FCN bei diesen 14 Partien. Also das spricht jetzt nicht gerade für Dynamo, aber Statistiken sind ja eigentlich auch nicht mehr als Schall und Rauch. Seien wir ganz ehrlich, die alten Jahre, letzte Partie 2019 der beiden, also das ist auch schon ein bisschen was her. Ich denke, da sind die Karten neu gemischt, die Karten neu verteilt. Dresden wird sicherlich auch ein bisschen mehr Ehrgeiz mitbringen, dass sie diese 3-0-Klatsche dann vergessen machen wollen. Zu Hause da ist natürlich auch immer einiges los. Nürnberg will weiter ungeschlagen bleiben. Das werden sie, glaube ich, auch tun hier. Und ich denke, wie gesagt, Punkteteilung wird hier wahrscheinlich okay sein.
Nice, dann kommen wir zum letzten Spiel. Die Gewinner des Ostsee-Duells, der FC Hansa Rostock, empfängt die plattgewalzten Sandhausener, die Badener. Ja, Spiele gab es dreimal, zweimal in der dritten Liga, das letzte Mal 2010, 2011. Da gab es einen Sieg für Rostock, einen Sieg für Sandhausen und es gab insgesamt noch einen Unentschieden, das war in einem Testspiel. Auch schon lange her, dass die beiden das letzte Mal in einem Pflichtspiel aufeinander getroffen sind. Rostock, haben wir ja schon gesagt, 2-0 im Ostsee-Duell gegen Holstein Kiel gewonnen. Eine dominante Kieler Mannschaft besiegt, spielerisch besiegt, würde ich sagen. Und Rostock für mich auch ein bisschen überraschend als Aufsteiger.
Ja, also ich hatte sie gar nicht so schlecht eingeschätzt. Also ich habe sie ja irgendwo zwischen Dynamo und Ingolstadt platziert. Da performen sie ja momentan auch. Also die Möglichkeiten, die sie da im Kader haben, sind schon nicht schlecht. Wir hatten ja zum Beispiel halt auch drauf geguckt, einfach auf Hanno Behrens zum Beispiel oder vorne mit der Ergänzung da mit einem Strelli Mamba zum Beispiel, wo man halt so ein bisschen besser noch taktisch reagieren und variieren kann. Ich denke, da ist Hansa auf einem ganz ordentlichen Wege. Was mich überrascht, ist bei Hansa so ein bisschen die Abwehr, muss ich sagen. Für einen Aufsteiger steht die eigentlich ganz gut. Ich glaube, da kann man nicht so großartig was zu meckern finden. Rostock, Hertel als Trainer scheint jetzt auch mal hier einigermaßen sich zu finden in Rostock dann in der zweiten Liga. Das hat er ja bisher noch nicht nachweisen können, dass er wirklich zweite Liga kann. Und über Sandhausen haben wir ja auch schon ein bisschen debattiert vorhin. Das haben wir schon ein bisschen vorweggenommen. Müsste vielleicht nochmal zurückspringen in die Darmstadt-Preview. Da haben wir es schon mal so ein bisschen gesagt. Also Sandhausen 1-6 zu Hause gegen Darmstadt verloren. Alois Schwarz, sein zweites Match mit dem SVS. Das erste hat er gewonnen, das zweite hat er jetzt krachend zu Hause verloren. Und da hatte ich es schon mal angesprochen, wenn der Kapitän mit Zirov mit einer 6,0 bewertet wird vom Kicker, weil er einfach von Luca Pfeiffer, ja, wie eine Slalomstange dargestellt wird, dann musst du dich, glaube ich, ein bisschen mit der Mentalität beschäftigen in deiner Truppe. Auch generell Sandhausen keinen großen Stich gehabt gegen Darmstadt. 7-17 Torschüsse, 30-70% Ballbesitz in einem Heimspiel. Also da kann man schon von einem Klassenunterschied reden, würde ich sagen. Den werden wir hier nicht sehen in der Partie, weil Rostock dann schon ein bisschen näher dran ist an Sandhausen. Aber für mich ist das hier eigentlich momentan auch keine wirkliche Frage, die ich mir stelle. Rostock ist gut unterwegs, Rostock spielt zu Hause, Sandhausen ist scheiße unterwegs, Sandhausen spielt auswärts. Sandhausen in der letzten Saison, falls wir uns noch daran erinnern, hatte diese Horrorbilanz, 17 Auswärtsspiele verloren und 1 gewonnen. Sorry, Sandhausen, hier gibt es nichts zu holen. 2-0 für Hansa.
Ich gehe mal mit, ich sage 3-0 für Hansa. Ich finde einen Fakt super spannend. Ich frage mich, wer bei diesem Spiel den Ball zugeschoben bekommt. Weil, wenn man sich mal die Ballbesitzstatistiken von beiden Partien anguckt, von beiden Mannschaften, Rostock 29% Ballbesitz, Sandhausen 30% Ballbesitz. Beide knapp 255 zu 259 gespielten Pässen. Das sind beides keine Mannschaften, die das gewohnt sind, das Spiel zu machen und kreativ sein zu müssen. Und ich frage mich jetzt gerade, wer schiebt wem die Favoritenrolle hier zu? Also wer sagt, okay, wir übernehmen hier das Heft des Handelns, wir gewinnen das Spiel, weil wir einfach besser sind.
Ich denke, das wird Hansa zu Hause machen. Allein schon durch den Support im Rücken und so. Ich glaube schon, dass die Zuschauer im Ostseestadion dann ein Gespür für haben und wissen, dass wir dann quasi unsere Kogge so ein bisschen diesen Aufwind verleihen müssen.
Dann haben wir beide unsere Tipps abgegeben. Ich 3-0, du ein 2-0, beide für Hansa Rostock. Damit sind wir durch für den 10. Spieltag. Darauf ein Depp. Darauf erstmal jetzt NFTs minten.
Was?
Was? Was?
Wovon reden Sie?
Ich weiß nicht, wovon ich rede. Egal. Damit ihr wisst, wovon ihr reden wird, dann würde ich sagen, hört ihr am besten nie mehr Erste Liga, denn hier werdet ihr top informiert für den kommenden Spieltag. Folgt unserem Podcast am besten in eurer Lieblings-Podcast-App, ob das Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, wie sie auch alle heißen sein. Außerdem könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt uns Lob geben, ihr könnt uns Kritik geben, ihr könnt uns, bitte beleidigt uns nicht, dann könnt ihr auch sein lassen. Aber könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram machen, @niemehrersteliga. Da könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr mal Teil des Gästeblogs sein wollt. Denn ihr habt gemerkt, heute wieder kein Gästeblog. Sehr schade. Ansonsten gerne auch über Twitter niemehererstliga und über facebook.com/niemehererstliga. Außerdem empfehlt uns doch einfach mal auf der nächsten Auswärtsfahrt an eure Freunde oder schaltet doch einfach mal an die 3 Minuten, wo wir über euren Verein sprechen.
Also keine Fans im Gästeblock. Ich dachte, Amateurteams sind verboten in der 2. Liga.
Furchtbar, furchtbar. Gut, Marc, dann ich bedanke mich für deine Zeit.
Gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Spieltag mit schönen Traditionsduellen und einem hoffentlich spannenden Topspiel. Euch auch. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.